Permanent und Vernunft vor. Der Ausspruch, sei doch vernünftig, seien Sie vernünftig, nicht? Das hören wir täglich, was immer das auch bedeuten mag. Aber wir sind eben nicht nur rationale Wesen, sondern vielfach mit rationomorphen Mechanismen, ich komme gleich darauf zurück, ausgestattet. Was sind nun rationomorphe Mechanismen als Beispiele? Vernunft ähnlich, der Vernunft analog, ohne dass es mit der Vernunft was zu tun hätte. Naja, nehmen Sie wieder den Igel, der die Stacheln aufstellt. Das ist vernünftig, wenn sich ein Hund nähert oder ein Marder, ist das sehr vernünftig, wenn der Igel die Stacheln aufstellt. Es ist lebensdienlich. Ein Hase, der einen Fuchs verfolgt, ist gut beraten, schnell davon zu laufen. Das ist vernünftig und nicht stehen zu bleiben, zu warten, bis er aufgefressen wird. Ein Entlein, das sich irgendwo verlaufen hat, was macht er? Das stoßt Quacklaute aus, sehr vernünftig, damit es wieder von der Mutter entdeckt wird und nicht irgendwo einsam und allein verkommt. Ein Löwe, der auf einem Elefantenpfad liegt und bemerkt die Elefantenherde, trampelt daher, ist gut beraten, aufzustehen und davon zu gehen. Das ist vernünftig. Wer unvernünftig liegen zu bleiben, die zertrampeln ihn. Also, das alles hat, und bei Menschen ist das auch so, mit bewusster Vernunft natürlich nichts zu tun, aber mit einer Art Logik des Lebens. Logik bitte unter Anführungszeichen. Eine Logik des Lebens, die dem Organismus gebietet, sich so oder so in bestimmten Situationen zu verhalten, also lebensdienlich zu verhalten, nicht in die falsche Richtung zu laufen, nicht gegen den falschen Gegner zu kämpfen und so weiter, sondern so, dass er am Leben bleibt. Das ist in aller Kürze ratiomorph. Wie gesagt, das hat mit Vernunft im strikt philosophischen Sinne, mit menschlicher Vernunft nichts zu tun, aber es ist eine Vernunft des Lebens gewissermaßen. Es gab in der Philosophie, ernsthaft vertreten wird das wohl kaum jemand haben, wir kommen bei anderer Gelegenheit noch darauf zurück, eine Position, die nennt sich Solipsismus. Ein Solipsist, wenn es ihn gäbe, behauptet, ich bin alleine da, außer mir gibt es nichts, ich bilde mir alles ein. Wenn ich jetzt Solipsist wäre, könnte ich sagen, bitte, ich habe hier alles erfunden, Sie sind nicht da, nichts ist da um mich herum, wirklich objektiv, real. Dann könnte ich sagen, das ist ein Blödsinn, Sie können uns doch sehen. Dann könnte ich sagen, meine Augen haben Sie konstruiert. Dann könnten Sie sagen, ja, aber Sie können doch diesen Tisch hier greifen und sich darauf stützen. So, nein, das haben meine Finger und den Tisch hier konstruiert, der ist nicht wirklich. Sie könnten logisch, wenn ich das vertreten würde, bitte keine Sorge, mich nicht widerlegen. Das wusste schon der alte Kant. Nur das Leben widerlegt den Solipsismus auf Schritt und Tritt. Wenn Sie die Währingerstraße überqueren und meinen, die Autos haben Sie selber erfunden, die gibt es gar nicht, dann werden Sie nachher, falls Sie noch was merken, schon einsehen, das war falsch, die Autos gibt es wirklich. Man stellt sich vor, einen Solipsistenkongress, nicht Solipsisten veranstalten, ein Symposium. Das wäre eigentlich der ultimative Kick eines philosophischen Symposiums. Ich sollte das mal anregen. Also kurz gesagt, so eine Position, sie mag uns und Ihnen absurd erscheinen, mit Recht, ist logisch, kaum oder nicht zu widerlegen, aber das Leben, die ratiomorphen Mechanismen widerlegen das auf Schritt und Tritt. Daher sind wir auch gut beraten anzunehmen, es gibt da draußen irgendetwas, das ist nicht alles nur eine Einbildung. Aber wie gesagt, das ist ein Aspekt, auf den wir noch später zu sprechen kommen werden. Der Mensch verfügt natürlich genauso über eine Unmenge von ratiomorphen Verhaltensweisen. Was machen Sie bei einem plötzlichen lauten Knall? Sie ducken sich instinktiv. Das ist auch vernünftig. Vernünftig im Sinne des Lebens. Es wäre unvernünftig in diesem Sinne, stehen zu bleiben, zu überlegen, wie weit mag der Knall wohl noch sein? Soll ich dabei das metrische System verwenden, um das zu schätzen? Wie laut wird das sein? Was soll ich da für eine akustische Skala verwenden? Inzwischen sind Sie vielleicht tot. Nachher können Sie darüber nachdenken. Denken, rational, was war das bloß? Aber zunächst gilt es, die Ducken davon zu laufen. Oder in Deckung zu gehen, wie auch immer. Und das machen wir auch. Bitte, wenn es blitzt und donnert, ich kenne niemanden, der bei einem plötzlichen Blitzeinschlag nicht zusammenzuckt. Das ist auch gut so. Und der alte Instinkt, Gefahr droht, wie beim Igel, einrollen. Oder ähnlich wie beim Igel. Und dann natürlich sind wir Menschen eben nicht nur, wie gesagt, rationale Wesen, sondern auch ein Aspekt, der lange Zeit in der Erkenntnistheorie sowieso übersehen oder ignoriert wurde. Wir verfügen über Emotionen. Die klassische philosophische Erkenntnistheorie hat sich in der Hauptsache konzentriert auf Verstand, Vernunft, Bewusstsein, Rationalität, nicht wahr? Hat völlig oder fast völlig übersehen, dass unterhalb eine Fülle von Emotionen unser Handeln, Wollen, Fühlen, Denken beeinflussen. Auch die Sozialwissenschaften und die Psychologie haben diesen Aspekt lange Zeit vernachlässigt. Dabei kann kein Mensch übersehen, dass er und eben andere Menschen über Emotionen bzw. Affekte verfügen, andere Tiere zum Teil auch natürlich. Ja, warum hat man das nicht, das ist trivial, warum hat man das nicht längst berücksichtigt, auch in der Erkenntnistheorie? Ja, weil Emotionen vielfach als Störfaktor angesehen wurden. Und das sind sie natürlich zum Teil auch. Einige Beispiele. Ein Bewerbungsgespräch. Der Bewerber ist aufgeregt, er kann das nicht kontrollieren, beginnt zu zittern. Das ist störend. Er wird den Posten wohl nicht kriegen, weil der betreffende Manager, wie sagen, bitte, bitte herumgezittert, das können wir nicht brauchen. Nur konnte der Betreffende das kaum kontrollieren. Man soll sich beherrschen, sagt man. Ja, wie oft verliert jemand die Beherrschung oder bis zu welchem Grad kann man sich beherrschen? Oft steht uns das eigene Temperament im Wege natürlich. Wenn dann jemand seinem Chef in der Aufregung das Götzitat sagt, ist das sehr unvernünftig natürlich. Aber halt, er konnte das auch, Emotionen waren da dahinter, die konnte er nicht kontrollieren. Ich kenne Kollegen, die haben hunderte Vorträge gehalten, so wie ich, oder tausende, sind vor jedem Vortrag immer noch nervös. Das merkt man dann zum Teil auch nicht. Conor Lorenz, ein begnadeter Redner, das wissen die wenigsten, war vor jedem Vortrag ungeheures Lampenfieber. Er konnte es kaschieren, hat das kaum bemerkt, aber die Minuten vorher waren für ihn schrecklich. Das konnte er nicht kontrollieren. Also ich glaube, Beispiele dieser Art haben Sie alle zur Hand. Es sind vorbewusste, ich möchte nicht sagen unbewusste oder unterbewusste im Sinne von Freud, Mechanismen, jedenfalls vorbewusste, also vor dem Bewusstsein, vor der Rationalität liegende Mechanismen, die uns natürlich mitunter auch stören. Aber man denkt sich an einen Menschen oder auch ein anderes Lebewesen als eine Maschine. Das ist undenkbar. Das war auch eine alte Position in der Philosophie. Lebewesen sind Maschinen. Das der Mensch auch, aber der hat zumindest Vernunft, die alte Position von Descartes. Das ist natürlich nicht mehr haltbar. Also Emotionen und Affekte sind Teil unseres Lebens, unseres Denkens, unseres Verhaltens und Handelns. Unsere Erkenntnistheorie, die sich damit beschäftigt, wie wir erkennen, wie wir die Welt erkennen, wie wir in ihr handeln und so weiter, wäre unvollständig, würde sie sich nur konzentrieren auf das Rationale, auf das Vernünftige. Nachdem ich schon vorher Sigmund Freud erwähnt habe, noch einmal, er meinte, wir sind nicht die Herren im eigenen Haus. Wir können vieles nicht kontrollieren. Schön wäre es, vielleicht auch nicht. Würde uns einiges wahrscheinlich fehlen, wenn wir keine Emotionen hätten. Wenn wir uns nie ärgern könnten, nicht freuen könnten. Bitte, Ärger kann ich verzichten. Freude ist schon weniger verzichtbar. Das wäre ein armseliges Leben eigentlich. Wir sind also nicht der Herr im eigenen Haus. Wir sind genauso wie andere Lebewesen. Bitte rede ich nicht von Regenwürmern und von Weinbergschnecken oder von Paramezien, Pantoffeltieren, sondern eben von Säugetieren wie Walen, Delfinen, Schimpansen, Gorillas, Orangutans, Katzen, Hunden und so weiter. Die alle verfügen, so wie wir eben, über bestimmte Affekte und Emotionen und verhalten sich nicht rein mechanisch, rein maschinell. Ich muss nicht noch einmal auf meine Katzen zurückkommen, ich habe es zum letzten Mal schon erwähnt, da gibt es individuell verschiedene Verhaltensweisen, die zum Teil ganz erstaunlich sind. Ängste sind natürlich etwas, was uns Menschen immer wieder, ob wir wollen oder nicht, beherrscht. Ich kann mir niemanden vorstellen, der in einem finsteren Wald, den er nicht kennt, wo er sich verirrt hat, unbekannte Geräusche hört und dabei ganz cool bleibt, wie man sagt, da wird schon nichts sein. Ist nicht möglich. Das wäre auch unvernünftig im Sinne des Überlebens, des Vernünftigen, mit größter Vorsicht dabei umzugehen. Bitte, es lebt ja der Horrorfilm, der Gruselfilm davon, dass Menschen über Ängste, über Urängste verfügen. Die wecken solche Filme, mitunter gekonnt, mitunter auf sehr blödsinnige Art und Weise, aber die klassischen Filme, Dracula und Frankenstein und so weiter, die können schon, wenn sie gut inszeniert sind, Gänsehaut hervorrufen. Das Unerwartete, das Unbekannte, das Fremde im weitesten Sinne, das löst gewisse Ängste aus und das ist auch gut so. Denn wer einer unserer Vorfahren in Anbetracht ihn unbekannter Objekte oder Lebewesen, was auch immer, mutig darauf losgegangen wäre, dann wäre er vielleicht keiner unserer Vorfahren geworden, sondern wäre frühzeitig aus dem Leben hinausgewiesen worden. Also gleichzeitig kann man sagen, eine gewisse Vorsicht ist angebracht natürlich. Eine Vorsicht vor dem, was ich nicht kenne. Eine Vorsicht vor dem Unbekannten, vor dem Unheimlichen. Nachher kann man immer noch rational drüber nachdenken. Aber zunächst einmal sind es die alten Instinkte, unter Anführungsstrichen gesagt, die uns ein Verhalten diktieren, das im Sinne des Lebens bzw. Überlebens steht. Ich weiß nicht, ob ich zum letzten Mal das erwähnt habe, den Ausdruck angeborene Lehrmeister von Konrad Lorenz. Das sind also keine Lehrer, sondern wiederum ja, Instinkte, unter Anführungszeichen, dasjenige, was uns durch Leben manövriert, ohne dass wir darüber rational, verstandesgemäß nachdenken müssten. Na gut, soweit aber ist der Mensch keine Ausnahme. Was wäre das ganz Spezifische nun am menschlichen Bewusstsein, beziehungsweise was kennzeichnet dann jetzt seine Rationalität und seine Vernunft? Wie gesagt, das Ratiomorphe, nicht wahr? Das Vorbewusste können wir nicht leugnen, einschließlich der Emotionen, Affekte und so weiter. Aber natürlich kann man auch nicht leugnen, dass wir auch rational sind. Und was sind da jetzt die Merkmale? Bitte.
Würden Sie Konditionierung auch als
Ratiomorph beschreiben? Ja. Ein Hund muss nicht wissen, wenn Sie ihm Platz, ist ein typischer Ausdruck, da lernt er halt Platz, aber Sie können andere Ausdrücke verwenden. Statt Platz können Sie auch sagen, Immanuel Kant, und wenn er das hundertmal hört, wird er sich bei Kant halt immer hinsetzen. Natürlich, leider, da komme ich später noch drauf zurück. Bei Menschen ist das dann natürlich Indoktrination, das ist dann der gefährliche Aspekt. Nicht? Hitler hätte nicht den Zweiten Weltkrieg ansetzen können, wenn nicht Millionen von Menschen konditioniert, indoktriniert worden wären. Aber das sind Aspekte, die dann so in späteren Abschnitten des Semesters noch zur Sprache kommen werden. Bitte.
Ist Ihnen Instinkt zu undefiniert, dass Sie das in Anführungszeichen setzen?
Ich habe zum letzten Mal erwähnt, dass in der Verhaltensforschung der Instinktbegriff ursprünglich, oder oft zumindest, auf eine sehr kryptische Weise verwendet wurde. Es gab Verhaltensforscher 30er, 40er Jahren. Also ja, Instinkte kann man nicht definieren, nicht wahr? Es gibt Vitalkräfte, undefinierte, undefinierbare Lebenskräfte, die nennen wir dann Instinkte. Und das war dann nicht wirklich fassbar. Auf der anderen Seite Instinkt, jeder weiß ungefähr, was damit gemeint ist. Also wir können sagen ratiomorphe Mechanismen von mir aus. Oder ganz einfach Verhaltensantriebe, die einer verstandesmäßigen oder Vernunftkontrolle sich entziehen. Auch bei Menschen und bei anderen Lebewesen sowieso. Also was wäre es bei Menschen nun spezifisch? An seiner Vernunft, inwieweit geht also seine Vernunft, seine Rationalität über das Ratiomorphe hinaus? Wir haben da 7 oder 8 Punkte aufgeschrieben, wieder kann man drüber diskutieren, ob man noch andere hinzufügen könnte oder nicht. Erstens, Symbolismus, haben wir bei anderer Gelegenheit schon erwähnt, bei den Kulturen im Vergleich. Unsere Symbolsprache. Tiere kommunizieren, das ist trivial. Hunde bellen, Katzen miauen, Schweine grunzen, Pferde wiechern, Bienen führen Tänze, Schwänzeltänze durch, um damit zu kommunizieren und vieles andere mehr. Aber das ist nicht mit einer Symbolsprache gleichzusetzen. Also Sprache bei Tieren, ja, aber nicht Symbolsprache. Wir, unsere Sprache ist charakterisiert dadurch, dass wir an die Stelle von realen Objekten Wörter setzen und uns in Abwesenheit dieser Objekte drüber unterhalten können. Wenn ich Ihnen hier im Hörsaal den Ausdruck Straßenbahn nenne, dann wissen Sie, was ich damit meine. Ich muss nicht sagen, bitte kommen Sie hinaus, ich muss Ihnen die Straßenbahn zeigen. Sie wissen, was das ist, auch wenn die nicht da ist. Wenn ich Personennamen nenne, Darwin, der längst tot ist, ja, ich kann Ihnen den nicht mehr zeigen, sein Gebein ist schon längst also in Schutt und Asche. Sie wissen, wovon die Rede ist. In Abwesenheit von Objekten und Personen können wir darüber reden. Bitte.
Ist aber nicht im Tier schon ansatzweise so etwas gegeben, also wenn ein Tier einer Herde auf eine Gefahr hinweisen möchte, und da gibt es ja unterschiedliche Laute für unterschiedliche Gefahren, das ist ja eigentlich auch ein Ansatz zumindest.
Es gibt fantastische Beispiele, die sogenannten Warnrufer, etwa Murmeltiere, alten Murmeltiere. Da gibt es immer eines, das steht draußen und schaut, wenn ein Geier oder ein Adler sich nähert, ein Greifvogel, welcher Art auch immer, der warnte übrigens, sehr intelligent natürlich, sozial intelligent, aber das hat mit Symbolsprache nichts zu tun. Das Murmeltier warnt ja nur, wenn der Geier schon im Anflug ist, wenn er ihn wahrnimmt. Das Murmeltier kann den anderen nicht sagen, bitte ich erkläre euch jetzt das Wesen von Greifvögeln. Abstrakt. Bei Murmeltieren zum Beispiel ist die Gefahr etwa immer nur ein Konkretum. Wir können abstrakt darüber reden, in Abwesenheit von Geiern und so weiter. Ja, wenn Sie so wollen, höhere Kategorie, ja, eine Fähigkeit eben, wie gesagt, in Abwesenheit von Dingen, Gegenständen, Eigenschaften und so weiter, über die zu reden, anderen so mitzuteilen, dass die anderen das durchaus verstehen. Es wäre kein Vortrag möglich, der immer nur mit Begriff operieren würde, über Gegenstände, die hier sind. Sie könnten die Vorlesung hier nicht halten, wenn wir nur über Tische reden müssten, über Stifte und so weiter, die Sie alle sehen. Was wäre das für ein Vortrag? Eine Lächerlichkeit. Wir reden über Dinge, die überhaupt nicht da sind. Also Symbolsprache. Eine artikulierte Laut- und Wortsprache, die mit Symbolen, mit Schriften dann natürlich, arbeitet und nicht darauf angewiesen sind, dass das, worüber gesprochen wird, auch präsent ist. Noch einmal, die Tiere, die kommunizieren immer über Konkretes, eine konkrete Gefahr, eine konkrete Futterquelle oder was auch immer momentan von Bedeutung sein mag. Sie kommunizieren nicht im abstrakten Sinne. Und dazu passt schon auch das zweite Merkmal, Selbstreflexion im Zusammenhang mit einem Zeitsinn, einem ausgeprägten Zeitsinn. Über die Zeit ist natürlich nicht nur in der Philosophie, auch in der Biologie viel nachgedacht worden. Man spricht von der inneren Uhr zum Beispiel, die Lebewesen dazu verursachen, dann und dann zu schlafen, Winterschlaf, Winterruhe und so weiter zu machen. Das ist alles klar. Wir hingegen, wir Menschen, haben bewusst Ideen über eine Gegenwart, eine Vergangenheit und eine Zukunft. Wir reden ständig, müssen Sie sich selber reden hören oder andere reden hören, über Dinge, die entweder jetzt sind, wobei das jetzt natürlich ein sehr komischer Begriff ist, was ist die Gegenwart und wie lange dauert die, aber auch vor allem über Vergangenes und Zukünftiges. Gestern habe ich den und den Film gesehen, vorgestern hat mich der und der besucht. Vor 3 Jahren habe ich eine Prüfung gemacht, vor 20 Jahren ist meine Großmutter gestorben und so weiter. Oder morgen möchte ich das und das machen. In 4 Jahren möchte ich mein Diplom gemacht haben und vieles andere mehr. Tiere haben natürlich auch, wie gesagt, einen Zeitsinn, der aber nie diese Dimensionen umspannt, wie der Zeitsinn bei uns Menschen, der natürlich charakterisiert ist durch eine bewusste Selbstreflexion. Ich möchte etwas machen, habe etwas gemacht, gestern, vorgestern, vor 3 Jahren oder in 3 Jahren werde ich irgendwas tun, was ganz Bestimmtes, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist ein typisches Kennzeichen eben unserer Rationalität, unserer Vernunft. Ob wir alles, was wir jetzt dann gemacht haben oder machen werden, wirklich vernünftig machen, ist eine andere Frage. Auch wir können, wie gesagt, vernünftig zumindest über die Vergangenheit kritisch nachdenken und die Zukunft planen. Wie gut es uns gelingt, ist eine andere Frage. Kein Lebewesen hat, nach dem, was wir wissen, ein Problem mit seiner Vergangenheitsbewältigung. Wie Menschen, ganze Kollektive, nicht wahr? Die Deutschen, Österreicher, das Dritte Reich, die Vergangenheit muss bewältigt werden. Ein Rottweiler, dessen Vorfahren ein paar Dackeln totgebissen haben, hat kein Problem damit, nicht die Vergangenheit seiner, also die Grausamkeiten seiner Vorfahren irgendwie bewältigen, und der weiß ja gar nichts davon. Auf der anderen Seite eben Zukunftsängste. Es ist kein Tier bekannt, das große Ängste hat vor seiner weiteren Zukunft. Nicht gut, es gibt keine Tiere, die in Pension gehen und sich Sorgen darüber machen, ob in 20 Jahren noch die Pensionen überhaupt ausgezahlt werden. Das sind spezifisch menschliche Probleme. Ein Hund ist das gleichgültig oder eine Katze, ich denke, in 5 Jahren sein wird. Keine Ahnung, es interessiert sie überhaupt nicht. Sie kann gar nicht daran denken, was morgen, übermorgen und so weiter sein wird. Das ist unser Vorteil und auch unser Nachteil. Nicht? Das ist nicht immer leicht, ständig die Vergangenheit mitschleppen zu müssen, vielleicht sich entschuldigen zu müssen, was die Großeltern gemacht haben, obwohl man selber noch gar nicht damals da war, und gleichzeitig sich fürchten zu müssen, was wird morgen, was wird in 3 Jahren, nicht? Und vieles andere mehr. Dritter Punkt, auch damit zusammenhängend, Intentionalität. Das Verhalten aller Lebewesen ist natürlich zweckorientiert, das ist keine Frage, aber Intentionalität bedeutet darüber hinaus die Vorwegnahme von Zielen aus der Zukunft und das Setzen von Aktivitäten hier und jetzt, um die Ziele der Zukunft zu erreichen. Bei Schimpansen gibt es Ansätze dazu, das Beispiel, das ich schon früher erwähnt habe. Sie wollen eine Nuss knacken, geht nicht, also holen sie sich Steine und kommen damit zurück und knacken die Nuss. Ist auch sehr vernünftig natürlich. Das heißt, das ist schon eine intentionale Handlung, nur noch ziemlich eingeschränkt. Viel weiter gehen Schimpansen nicht. Die Idee, sie könnten jetzt Steine zu sammeln beginnen, an ganz bestimmten Ort, damit sie das nächste Jahr effektiver lösen können, das Problem des Nussknackens. Auf die Idee kommen sie natürlich nicht. Während wir sofort heute schon Aktivitäten setzen, um Ziele in 2, 3, 4, 5 Jahren zu erreichen. Wenn Sie heute ein Studium beginnen oder in dem Semester begonnen haben, haben Sie eine Idee darüber, was in 4, 5 Jahren sein wird. Sie bezwecken, Sie intendieren ein Diplom und wissen ziemlich genau, was Sie jetzt schon dazu tun müssen. Und damit Sie das Ziel, ein zunächst einmal abstraktes Ziel, in 4, 5 oder 6 Jahren erreicht haben. Bitte schön. Nicht intentional. Zweckgebunden. Aber bitte um Geduld, wir kommen auf die kognitiven Welten der Tiere ausführlich zu sprechen, zum Teil heute noch, wenn es ausgeht, und zum nächsten Mal dann noch ausführlicher. Vielleicht ein Beispiel, das zeigt, was unsere Intentionalität, unser intentionales Denken, Planen und Handeln ausmacht, im Gegensatz zu dem von Schimpansen, Hunden, Katzen und so weiter. Ich kann sagen, ich werde mich ärgern, sollte bei meinem nächsten Flug nach Frankfurt am Main, wie ich es Ende August erlebt habe, aufgrund des Streiks des Personals, mein Flugzeug wieder ausfallen. Ich habe nicht vor, in dem Jahr noch nach Frankfurt zu fliegen, was könnte es hier geben. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich mich dann, wann immer das der Fall sein wird, ärgern werde, wenn ich da umsonst zum Flughafen fahre und dann heißt es, die Maschine fällt aus. Alles unangenehm. Ich projiziere ein Erlebnis von früher, das kann auch 5 Jahre zurückliegen, auf ein mögliches Erleben in ein paar Wochen oder auch im nächsten oder übernächsten Jahr erst und nehme sogar schon meinen emotionalen Status vorweg, der mich wohl ergriffen haben wird, wenn die schon wieder streiken und ich da unter Umständen kann mir ja das große Unbehagen bereiten. Oder wirtschaftlichen Schaden anrichten, wenn ich da nicht irgendwo hinfliegen kann zu einem 2000-Euro-Vortrag, ist blöd. Also ich glaube, das macht es pointiert Das bringt das pointiert zum Ausdruck, inwieweit eben unsere Intentionalität, wenn wir sie in Vorstufen auch bei anderen Tieren annehmen dürfen müssen, wie weit die so bei uns geht. Um einiges weiter als eben bei den höchst entwickelten nichtmenschlichen Primaten, den Schimpansen. Punkt 4. Die Fähigkeit, zu unserem eigenen Verhalten und Handeln in Distanz zu gehen, unser eigenes Verhalten und Handeln zu bewerten. Es dürfte kein Lebewesen geben, außer uns Menschen oder vielleicht irgendwo im Weltall, das eine Ethik- oder Moralphilosophie entwickelt hat. Eine ganze Disziplin, die sich damit beschäftigt, was wir tun sollen, um moralisch richtig zu handeln. Kein Schimpanse ist vorstellbar, der sich hinsetzt und seiner Gruppe eine Predigt hält, mit der im eigenen kommunikativen Möglichkeit, wie man sich verhalten soll, damit man einer Schimpansenmoral gerecht wird. Undenkbar, ja, vielleicht könnte man da einen Film drüber drehen, wäre ganz lustig, wenn man das gut macht und Schimpansen auch mitmachen, aber sehr unrealistisch. Die Bewertung des eigenen Verhaltens und Handels, aber natürlich nicht nur im moralphilosophischen, ethischen Sinne, auch in einem profanen, alltäglichen Sinn. Wir denken ja ständig drüber nach oder immer wieder, ja, habe ich das eigentlich richtig gemacht, hätte ich nicht besser sollen dorthin gehen, nicht besser den anzurufen und so weiter. Wir ärgern uns oft auch drüber. Wir haben das gestern, das war falsch, was ich da gemacht habe. Das wird Konsequenzen haben. Oder gut habe ich es gemacht, fantastisch, das gibt es ja zum Glück auch. Wir machen ja nicht alles falsch, das wäre nicht auszuhalten. Die Bewertung, die ständige Reflexion, vielleicht nicht ständige, aber die häufige Reflexion, das häufige Nachdenken darüber, habe ich was gut oder falsch gemacht. Und wie gesagt, letzten Endes dann sogar bewerten in einem philosophischen, moralphilosophischen Sinn. Also da scheint nun tatsächlich eine nur dem Menschen gegebene Eigenschaft zu sein. Es gibt, das nebenbei gesagt, es gibt gleich Primatologen, Primatenforscher, die sagen, Gefühle von Recht und Unrecht, wenn sie also so wollen, Urgründe der Moral, haben Schimpansen auch. Das würde ich auch sagen. Sogar Hunde können sich schuldig fühlen, wenn sie irgendwas gemacht haben, von dem sie wissen, das wollen die. Das will man ja nicht. Nur kommt kein Schimpanse auf die Idee und kein Hund auf die Idee, daraus allgemeine Normprinzipien zu entwickeln, nicht? Daraus ein System von Werten und Normen zu entwickeln. Wie soll ich mich und wie sollen sich meine Artgenossen verhalten, damit das auch jetzt im moralischen Sinne richtig ist, als richtig bewertet werden kann. Bitte.
Wir bewerten ja nicht nur Handlungen und unser Verhalten, sondern auch das Verhalten von anderen Menschen. Und wir bewerten aber auch Dinge.
Klar.
Das
heißt, genau.
Würden Sie das da hineinnehmen? Oder
klar. Natürlich. Das machen andere Tiere zum Teil auch, aber sie bewerten es das nicht bewusst, wenn Tiere Beute von Geschlechtspartnern unterscheiden oder Giftiges von Essbaren, dann bewerten sie auch natürlich in einem funktionalen Sinne, was ist für mich nützlich und was ist für mich weniger nützlich. Wir gehen darüber hinaus und projizieren viele Gegenstände und Vorgänge, Eigenschaften, die die vielleicht überhaupt nicht haben. Die ganze Mythologie lebt zum Teil davon, nicht nur die Mythologie. Wir projizieren Gut und Böse in diverse Naturvorgänge, obwohl die Natur jenseits von Gut und Böse sich abspielt. Nicht? Die Vulkane sind bekanntlich nicht unsere Freunde, wenn sie zu spucken beginnen. Das sind bösartige Gebilde, nur können die nicht anders. Die spucken halt, und wenn da ein Dorf in der Nähe ist, mit Lava zugeschüttet wird, ja, da haben die halt Pech gehabt, die Bewohner. Der Vulkan selber wollte natürlich gar nichts. Aber wir Menschen, oder viele Menschen tendieren dazu, das Verhalten von Vulkanen zum Beispiel zu bewerten. Und das hat natürlich das einen weiteren Radius, der eigene Vorträge noch verursachen würde, nämlich das Projizieren, wie angedeutet, von Eigenschaften in Gegenstände, im Sinne von schön, hässlich, gut, böse und so weiter, die Objekte gar nicht haben. Schönheit ist keine Kategorie der Natur. Eine Rose ist nicht schöner als irgendein Regenwurm. Das sind zwei ganz verschiedene organische Gebilde, Nur wir Menschen empfinden sie unterschiedlich. Die wenigsten von uns werden sagen, bitte, ich mag lieber Regenwürmer in der Vase als Blumen, Rosen. Das ist Komiker. Bitte.
Vielleicht aufbringen und schädlich oder schädigend die besseren Kategorien. Bei Gut und Böse, das sind ja wieder nur so Labels, die wir uns gemacht haben, um das zu kategorisieren. Beim Moralismus ist im Prinzip, wenn wir das Gut oder Böse sagen, es nützt nicht, es schadet nicht. Das ist eigentlich, glaube ich, der Ursprung dieses
Gut und Böse Begriffs. Es gibt ja derzeit, das ist noch in Anfangsstadien begriffen, auch eine evolutionäre Ästhetik, der Versuch, ästhetisches Wahrnehmen auf irgendwelche, unter Anführungsstrich, Urgründe zurückzuführen. Warum finde ich irgendwas schön, was anderes weniger schön? Gibt es überhaupt allgemeine Muster? Da muss man auch zum kulturellen Differenzierungen berücksichtigen. Das Muster irgendeiner Riesenschlange. Da gibt es übrigens eine Untersuchung. Man hat also Probanden unter Mikroskop so ein Muster gezeigt. Ein Muster einer Schlange. Wir alle waren der Meinung, ja, das ist ästhetisch natürlich schön. Als man ihnen gesagt hat, wissen Sie, was das ist eigentlich? Das ist eine Schlange. Da war das bei, ich weiß nicht mehr wie viel, 60-70% der Fälle. Hätte ich es nur gewusst. Hässlich. Da denken Sie an Essen. Nicht? Also, das ist immer wieder bei unseren Vorbewussten, die uns auch in die Irre führen. Wir kommen darauf zurück. Solange Sie nicht wissen, was Sie essen, es schmeckt nur. So werden Sie sicher auf, was weiß ich, die üblichen Wirbellosen verzehren. Wenn man ihnen sagt, oh, das sind Schrimps und sie essen Schrimps, und erst nachher sagt man, ja, das waren in Wirklichkeit Engelinge, dann möchte ich nicht für alle garantieren, dass sich da nicht also ein Weg auf die Toilette schnell einstellt. Engelinge. Schrimps, okay, das ist ja kulturell bei uns durchaus positiv besetzt. Es gibt also da die tollsten Beispiele, Weinproben. Man hat also, ich glaube in Frankreich vor einiger Zeit, ist egal wo, Wein kennen, Weine serviert, und zwar immer denselben Wein, aber in unterschiedlichen Flaschen. Da kamen die unterschiedlichsten Bewertungen. Der Wein in sehr schönen Flasche, das war fantastisch. Aber immer derselbe Wein. Die Flasche war es, und das Flaschenmuster, was sogar bitte Önologen, Fachleute, Weintrinker in die Irre geführt hat.
Die Glas
natürlich. Natürlich. Dann gab es in Niederösterreich hier vor 2 Jahren eine Weinverkostung, wie ich irgendwann gelesen habe. Auch da wussten die Tester nicht, was sie genau trinken. Und haben sie bewertet nachher. Gewonnen hat nicht ein Wein um 250 Euro pro Flasche, sondern einer, der bei Billa um 4,20 Euro zu haben ist. Und die waren dann enttäuscht. Tatsächlich. Man lässt sich leicht verleiten, aber das würde jetzt schon, dafür jetzt schon bei der Gelegenheit fast zu weit. Machen wir weiter, sonst wären wir heute nicht fertig. Also Bewertung des eigenen Verhaltens, wobei und des Verhaltens der anderen Leute natürlich, auch Bewertung auch von Gegenständen. Wobei aber diese Bewertung, das kam jetzt in den letzten Minuten wohl heraus, ja keineswegs als objektiv, immer objektiv zu bezeichnen ist, sondern ja geleitet oder auch fehlgeleitet wird von vorbewussten Erwartungen, Mechanismen und so weiter. Einiges davon werden wir später ja noch vertiefen. Gut, das waren jetzt 1, 2, 3, 4 Punkte. Symbolismus, Zeit, Sinn mit bewusster Selbstreflexion, Intentionalität und Wertungen, Bewertungen. 5. Punkt, Todesbewusstsein. Unangenehme Geschichte. Wir wissen, dass wir nicht ewig leben werden, dass wir sterblich sind. Auch da ist kein Tier bekannt, das sich also mit dem eigenen Tode oder der Aussicht auf die eigene Sterblichkeit beschäftigt. Es kommen immer wieder, wenn ich das sage, Einwände. Hunde scheinen zu wissen, wenn jemand gestorben ist, Elefanten machen sogar Gräber und weiß der Teufel was alles. Das alles ist schön und gut und bewundernswert für Hunde, für Elefanten etc. etc. Aber soweit wir das feststellen können, wir werden auf einige methodische Fragen heute noch zurückkommen, gibt es kein Tier, kein Lebewesen außer uns Menschen, und das erstens, und zwar ziemlich früh schon, seine Kindheit, weiß, dass es sterblich ist, irgendwann sterben wird, Und kein Lebewesen, das nicht, das dann auch versucht, mit dem eigenen Tod irgendwie umzugehen. Gut, wenn er es nicht davon weiß, muss er auch damit nicht umgehen. Es gibt keine Lebewesen, die so wie wir Menschen nicht nur die Toten beerdigen und beisetzen, sondern mit Blumen die Gräber schmücken und Kerzen anzünden, also alle Heiligen und so weiter. Das ist natürlich spezifisch menschlich. Ich pflege zu sagen, das Todesbewusstsein hat unsere Kulturgeschichte, so paradox es auch klingt, ungemein belebt. Denken Sie an Opern, Dichtung, Kriminalromane, vieles in der Kunst. Was nie entstanden wäre, wüssten wir nichts über unsere eigene Sterblichkeit und würden wir nicht versuchen, irgendwie den Tod zu bewältigen. Der Tod ist allgegenwärtig. Zum Glück natürlich hat uns die Evolution, anthropomorph gesagt, Mechanismen eingebaut, die uns helfen, ihn zu verdrängen. Wir denken ja nicht täglich dran, wir sind sterblich, das wäre ja nicht auszuhalten. Ja, irgendwann, wurscht, geht mir heute nichts an. Also die alte epikureische Haltung, der Tod geht mir gar nichts an. Solange ich bin, ist ja der Tod nicht. Und wenn der Tod ist, bin ja ich nicht. Also wir treffen uns nie, vergessen wir das. Gut, diese Haltung will erlernt werden. Und bitte.
Aber wie kann man sich dann erklären, wenn die Tiere das nicht wissen oder das Todesbewusstsein, wieso kann man sich dann trauern, zum Beispiel bei Elefanten oder bei Schimpansen erklären?
Sie sehen sehr wohl, dass da ein Artgenosse nicht mehr da ist, aber sie gehen nicht so weit, dass sie dann daraus schließen, so, der Nächste bin vielleicht ich. Also, sofern man das beobachten und rekonstruieren kann, so weit gehen die nicht. Ich habe bei Hunden habe ich selber miterlebt, dass meine Großmutter vor vielen Jahren gestorben ist. 3 Hunde, die waren an dem Tag völlig aufgeregt. Ja, haben die gewusst, dass wir gestorben? Nein. Aber das ganze Verhalten der Leute um die Tote herum und das ganze Ereignis war etwas ungewöhnlich. Und das hat die Hunde aufgeregt. Die wussten, die hatten keine Ahnung, dass mit der alten Großmutter gestorben. Sondern das Verhalten der übrigen Menschen, und da kam plötzlich das Beerdigungsinstitut und was der ganze Apparat in so einem Fall bewirkt, deswegen waren die Hunde aufgeregt. Sie haben gemerkt, da stimmt etwas nicht, aber auf die Idee, na gut, da ist wer gestorben und wir sind auch sterblich, das Problem hatten die nicht. Es gab dann so schöne Geschichten und Märchen, als Konrad Lorenz gestorben ist im Februar, Ende Februar, wann war das, 1989, wurde dann kolportiert auch in einigen Massenmedien, und das am selben Tag sind dann 3 Graugänse und 2 Hunde gestorben. Könnte gestimmt haben oder auch nicht, aber dass die Lorenz starb in Wien, die Graugänse waren in Oberösterreich, im Almtal, dass die also 3 davon am selben Tag gestorben sind, weil der alte Meister, weil der alte Vater der Graugänse nicht mehr da war. Also das bitte sind schöne Zeitungsenden, aber sicher nicht ernst zu nehmen. Gut, also Todesbewusstsein, die Fähigkeit, das Wissen um die eigene Sterblichkeit, was wie gesagt auf der einen Seite natürlich kulturgeschichtlich zu großartigen Leistungen geführt, andererseits aber natürlich auch belastend ist.
In diesem Zusammenhang gehören auch Religionen dazu, die eigentlich eine Todesbewältigungsstrategie ist.
Gibt's ja absolut. Ich würde sagen, dass Religionen ohne das Todesbewusstsein gar nicht entstanden wären. Religionen haben ja, das sollen ja auch evolutionstheoretisch gesehen, auch den Sinn haben zu trösten. Nicht? Ja, es ist noch nicht aus. Es ist gestorben zwar, aber es gibt ja danach noch was viel Schöneres. Eine entlastende Funktion, die an der Realität völlig vorbeigehen kann natürlich, aber funktionieren muss es halt irgendwie. Religionen würde ich hier also unmittelbar mit dem Todesbewusstsein als Kennzeichen nehmen, weil sie, wie gesagt, also meines Erachtens zumindest nie entstanden wären, wenn es also nicht dieses Bewusstsein gäbe. Und der große Aufklärer und Spötter Voltaire hat einmal gesagt, mit seinen doppelbödigen Worten, ja, warum sagt man uns denn, dass wir sterblich sind? Warum lässt man uns nicht sterben, ohne uns vorher was darüber zu sagen? Das wäre viel humaner. Leicht gesagt, nicht? Man kann schwer einem Kind für den Rest seines Lebens verbergen, dass da Leute sterben, die sind nicht mehr da. Was sagt man? Gut, man kann einem 2-Jährigen sagen, ja, der kommt wieder später, der ist jetzt irgendwo. Aber einem 10-Jährigen kann man es nicht mehr sagen, ja, der Großvater macht nur eine Ruhepause, er kommt übermorgen wieder. Da wird der 10-Jährige fragen, ja, wo ist er denn? Er hätte heute kommen sollen. Bitte.
Ja, aber genau das machen doch viele Religionen,
Heranwachsenden und gerade Erwachsenen.
Ja, wer es glaubt, wird ja dann tatsächlich selig. Ich glaube es nicht, aber daher muss ich den Tod anders bewältigen. Aber das wäre ein uferloses Thema gewissermaßen. Gut, aber ich glaube, soweit ist das weitgehend klar. Nächster Punkt. Die Produktion, die Kreation von Wissen, nicht nur im Sinne des strikten biologischen Überlebens. Bedenken Sie, wie viel Wissen wir Menschen und die gesamte Menschheit bis heute schon angehäuft hat. Wissen, das nicht unmittelbar dem Leben und Überleben dient. Theorien über die Entstehung des Universums, Theorien über die Entstehung der Erde und der Lebewesen, Theorien über die Evolution der Lebewesen, die Herkunft des Menschen, Theorien über die Geschichte des Menschen, soziologische Theorien, physikalische Theorien und Konzepte, Modelle und so weiter und so weiter. Viele davon spielen sehr wohl dann direkt oder indirekt im Alltag eine bedeutende Rolle, viele aber nicht. Die Menschen lebten mehr oder weniger glücklich die längste Zeit in dem Glauben, die Erde ist eine Scheibe. Ja, das ging. Wir wissen es heute besser, obwohl in unserem Alltag dieses Wissen eigentlich überflüssig ist. Denn wenn Sie in Wien, die Währinger Straße etwa entlang gehen oder durch die Innenstadt gehen, ja, machen Sie sich dann ständig klar, ich gehe auf einer Kugel. Kaum. Sie gehen einfach und haben den Eindruck, das ist eine Scheibe. Und damit kann man leben. Hier sehen Sie ein typisches Beispiel für einen eklatanten Widerspruch zwischen simpler Alltagserkenntnis, Alltagserfahrung und rationaler, wohlgemerkt, wissenschaftlicher Erkenntnis, die dann weit darüber hinausgeht, was wir ratiomorphen im Alltag erkennen. Aber das ist ein Thema für spätere Vorlesungsstunden noch. Sie wollten was sagen noch?
Ja, ich meinte, das sind einfach vereinfachte Modelle, die für simple Zwecke reichen. Wenn wir zum Beispiel GPS verwenden oder ein Navi, dann müssen wir eigentlich das Wissen schon verwenden, dass wir auch so Kugel gestalten.
Ja, also mit einem Flugzeug, dessen Pilot glaubt, die Erde ist eine Scheibe, würde ich nicht nach Südamerika fliegen. Ja, der sollte schon was von Erdkrümmung gehört haben. Weil sonst geht die Maschine so wie die Air France-Maschine von Rio nach Paris, obwohl der Pilot sicher nicht geglaubt hat, die Erde ist eine Scheibe. Aber das ist klar, es ist situationsabhängig. Im normalen Alltag, und wir verbringen ja nicht die ganze Zeit fliegend, kann ich glauben, ja, das ist alles eine Scheibe, ja, unterbrochen mit Tälern und Bergen und so weiter, aber eine riesige, riesige Scheibe. Und wie gesagt, die wissenschaftlichen Modelle, Konzepte, Theorien etc., nennen Sie das, wie Sie wollen, ist zunächst einmal ganz grob, die gehen weit darüber hinaus, weit über die Alltagserkenntnis hinaus. Wir produzieren also ständig Wissen, wir generieren ständig Wissen, theoretisches vor allem auch, auch faktisches, das uns nicht unmittelbar zum Überleben hilft. Wir sind typische Neugierwesen, bis zu einem gewissen Grad sind das alle. Die meisten Säugetiere, auch viele Vögel, aber wir haben die Neugier noch gewissermaßen auf die Spitze getrieben. Bitte.
Aber dem Individuum geht es eigentlich schon ums Überleben, weil wenn er dann den Lebensunterhalt bestreitet mit dem Generieren von irgendeinem Wissen, ist ja auch indirekt wieder ein Fall, wo es den Lebensunterhalt, also den Überleben,
ja,
dient seinem Überleben.
Sagen wir so, ich habe vorhin gesagt, situationsabhängig, denken wir uns folgendes Beispiel. Sie können es ja auch probieren, wenn Sie die Zeit dazu haben. Lernen Sie die Namen aller Städte weltweit mit über 10.000 Einwohnern. Okay, die ganz großen kennt jeder. Nur jetzt, wenn ich China hernehme und alle Städte lernen sollte, etwas mehr als 10, zwischen 10 und 100.000 Einwohner haben, da brauche ich lang. Gut, es wäre aber machbar. Wenn ich sonst nichts anderes tun würde, die nächsten Wochen, Monate, versorge mich mit allen möglichen geografischen Enzyklopädien und Übersichtswerken und so weiter, benutze auch das Internet und lerne dann halt auswendig alle Namen von Städten über. Wie gesagt, eine Menge kenne ich, aber es gibt noch viele, die ich lernen muss. So, dann nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, sagen wir nach 5 Monaten, kenne ich die Namen sämtlicher Städte mit über 10.000 Einwohnern. So, was nutzt mir das? Ja, vielleicht bin ich mal eingeladen in eine Stadt, wo ich noch nie war und die hat gerade 11.500 Einwohner. Ja, da kann ich bei der Ankunft gleich sagen, ich weiß, wie groß die Stadt ist und so weiter. Das macht Eindruck. Aber es kann jemand in eine Quizshow eingeladen werden und in eine Show, wo Superlative präsentiert werden, dann hat er sehr wohl was davon. Und dann ist er einmalig. Und dann ist er so einmalig wie der Felix Baumgartner, der da gesprungen ist, dass er kein zweiter gemacht. Also in ganz spezifischen, ganz bestimmten Umständen kann sogar so ein nutzloses Wissen, ich wäre auch schon sämtliche Städte der Welt über 10.000 Einwohner, für eine bestimmte Person von Nutzen sein. Ansonsten fällt mir der Witz ein, etwa eine Französin, eine junge Studentin, verirrt sich in einem Tiroler Bergbauerndorf und da sitzen zwei alte Bauern. Die Französin fragt sie zuerst auf Französisch nach dem Weg, die verstehen natürlich kein Wort. Dann versucht sie es auf Englisch, die verstehen schon wieder nichts. Dann Italienisch, keine Reaktion. Schließlich fragt sie auf Russisch, die verstehen schon wieder nichts. Und dann geht die unverrichtete Dinge weiter. Dann sagt einer der beiden alten Bauern zum anderen, die spricht vier Sprachen. Sagt der Zweite, na und, was hat sie genutzt? Okay, Sie verstehen hier die Pointe und ein guter Witz ist ja oft lehrreicher als lange Ausführungen. Der nächste Punkt, das haben wir schon bei anderer Gelegenheit gehabt, die extrasomatische, außerkörperliche Tradierung von Kenntnissen, also das schließt jetzt an Wissenskreation an. Wir erzeugen nicht nur permanent Wissen, sondern geben das auch weiter, nicht nur an unsere Mitmenschen gleichzeitig, sondern eben auch an die nachfolgenden Generationen. Wir speichern Wissen in Büchern und so weiter, Zeitschriften, Zeitungen, Computern und vieles andere mehr. Auch das ist, was in Vorstufen zwar in der Tierwelt vorkommt, aber nicht in dieser ganz ausgeprägten Form. Die extrasomatische, außerkörperliche Tradition, Tradierung ist also die Voraussetzung unserer Kultur, unserer Kulturgeschichte und der kulturellen Evolution, über die wir ja schon gesprochen haben. Letzter Punkt, Lernen aus Fehlern. Auch hier, das ist kein Exklusivmerkmal des Homo sapiens, auch Tiere können lernen, ein Hund, der mal irgendwo hineingefallen ist, weil er unvorsichtig war, der wird sich das merken, wird er nicht mehr dorthin gehen. Aber bei Menschen geht das viel weiter. Wir können zu unseren eigenen Theorien in Distanz treten. Das fügt sich hinein in das Vorhingesagte. Von Karl Popper, den ich ja zum letzten Mal auch mehrmals erwähnte, gibt es einen schönen Spruch. Was ist der Unterschied zwischen der Amöbe, also einem Einzeller, und Albert Einstein? Vielleicht keiner substanzieller, aber Einstein hatte die Möglichkeit, zu seinen eigenen Theorien in Distanz zu gehen und sie zu korrigieren. Während die Amöbe, das Leben der Amöbe selber schon die Theorie ist, wenn die Amöbe irgendwo hinschwimmt, wo sie getötet wird, dann kann sie nicht mehr ihre Theorie verändern. Einstein, stellvertretend hier für alle Wissenschaftler und Philosophen, kann zu Hause oder irgendwo in seinem Büro eine Theorie entwickeln, wenn die falsch ist, wird er deswegen nicht gleich sterben.
Bei der Amöbe, wenn sie irgendwo an einen Gegenstand anschwimmt, dann reagiert sie ja doch, indem sie zurückschwimmt oder seitlich.
Ja, ja. Aber Einstein ist physisch davon überhaupt nicht berührt, von dem, was er da zu Papier gebracht hat, E ist mc Quadrat. Wenn sie da völlig falsch erwiesen hätte, hätte er trotzdem weitergelebt. Während die Amöbe, wenn die da ununterbrochen falsch herumschwimmt, na, dann ist sie irgendwann aus. Wissenschaftler können, das ist zwar nicht unbedingt empfehlenswert, eine falsche Theorie nach der anderen produzieren und werden bei aller Regel, bitte, es gab da auch schon tragische Fälle, da könnte man eigene Vorlesungen drüber halten, Suizide und so weiter, wegen Nichtanerkennung etc., das ist ganz klar. Aber grundsätzlich hat Popper natürlich recht, der Unterschied zwischen Einstein und der Amöbe, das ist sehr symbolhaft gesprochen, ist eben der, die Amöbe ist schon Theorie als solche, Einstein produziert Theorien außerkörperlich. Er kann, so Popper weiter, die Theorie an seiner Stelle sterben lassen. Nicht? Und sagen, okay, ich habe mich geirrt, falsch, lass mir am Leben bitte, ich trinke ein Glas Wein, dann mache ich die nächste Theorie. Ein Hase, der dem Fuchs entgegengelaufen ist, eine falsche Theorie, der kann sie nicht mehr korrigieren, wenn der Fuchs ihn zu Tode gebissen hat. Weil die Theorien, oder auch Modelle, Konzepte, welche Art auch immer, in den Wissenschaften, in der Philosophie bestehen auf dem Papier bzw. im Geiste. Und wenn sie falsch sind, bringen sie uns ja nicht um. Man stellt sich vor, Alle Wissenschaftler im Laufe der ganzen Geschichte, seit Aristoteles, Platon und noch weiter von den Sumerern, hätten oder wären gestorben, wenn sie eine falsche Theorie gemacht hätten. Da wäre die Wissenschaftsgeschichte ein einziger gewaltiger Friedhof, eine Tragödie, wie sie diese Erde noch nie gesehen hat.
Ja, gerade wissenschaftliche Theorien tragen ja inhärent mit sich das Prinzip, dass sie falsch sind oder nur eine gewisse Zeit lang gelten, bis man bessere Erkenntnisse gewonnen hat.
Sicher. Es kann jemand heute eine Theorie haben, die es in 50 Jahren als falsch herausstellen wird, die aber heute anerkannt wird und ist alles in Ordnung. Bitte.
Nicht ganz direkt dazu, aber wozu würden Sie die Fantasie jetzt einordnen? Weil die Fantasie ist eigentlich nicht wirklich Wissen, aber es ist sozusagen eine Fähigkeit, die uns zu befähigen, Wissen zu erzeugen oder überhaupt Ideen miteinander zu verknüpfen und so. Also das ist.
Muss unterscheiden zwischen, ja. Ich würde zunächst unterscheiden zwischen produktiver Fantasie, das ist Idee miteinander zu verknüpfen, schauen, was herauskommt, und bloßer Fantasie ohne realen Hintergrund. Also zusammen fantasieren können sich ja alles. Die ganze Geisterwelt müssen ja irgendwas fantasieren, was sie nie umsetzen lassen können wird. Sie können ja fantasieren, dass sie eines Tages sich unsichtbar machen können. Und können dann auch sich zusammen fantasieren, was sie an diesem Tag unsichtbar alles machen würden. Ja, da könnten fantastische Dinge. Bitte?
Jetzt habe ich ja die Fähigkeit dann zu bewerten, sozusagen, um zu unterscheiden, welche Fantasie.
Ja, aber Sie brauchen, wenn sie zusammen fantasieren, dass sie unsichtbar, was wäre, wenn sie unsichtbar wären, dann müssen Sie gar nichts bewerten. Machen Sie sich den Spaß und denken Sie eine Stunde lang dran nach. Wenn Sie einen Dritten dahinter versetzen würden bei der Gelegenheit, was Sie sich sonst nicht trauen würden, wo Sie sich Geld holen würden, was sonst auch schwieriger wäre, und so weiter und so weiter. Nicht? Nur das bleibt eine Fantasie. Die bringt Sie nicht wirklich weiter. Nicht? Es wird nie so weit kommen, dass Sie plötzlich eine Tarnkappe, nicht? Auch ein Wunschtraum des Menschen, der nicht zu Unrecht geträumt wurde, und dass Sie dann tatsächlich unsichtbar sind oder vielleicht sogar durch die Wand gehen können und so weiter. Bitte.
Und ich finde aber Schätzchen wichtiger zu einer Position, die es ermöglicht, irgendwie die Welt zu modellieren, so was wäre, wenn,
ja.
Anhand derer mehr Kausalitäten nachvollzieht, ja. Und Modelle erstellen.
Ja, also da sind wir Menschen auch Meister. Wir versuchen nicht nur in der Wissenschaft, Experimente sind ja letzten Endes Wenn-Dann-Prozeduren, ich greife irgendwo ein, ich gebe, was weiß ich, etwas Salzsäure ins Wasser oder irgendwas. Wenn ich das mache, was kommt dann? Ich kann aber auch spekulieren, so, ja, was wäre gewesen, wenn Adolf Hitler im Jahr 1902 erschossen worden wäre? Da kann ich wieder meiner Fantasie freien Lauf lassen. Es war nicht so, der wurde nicht damals 1902 erschossen, der hat noch viel zu lang natürlich gelebt und eine Katastrophe verursacht, ich kann natürlich mir zusammen fantasieren, was wäre gewesen, wenn. Und das ist eben der Unterschied, nicht? Das produktive Fantasie und die produktive Wenn-Dann-Analyse im Experiment bringt irgendein Ergebnis, das greifbar ist. Das bloße Spekulieren drüber, das Fantasieren drüber, was gewesen wäre, wenn der und der im Jahr 1902 getötet worden wäre, da kann ich meiner Fantasie freien Lauf lassen. Ich werde das nie genau wissen. Es gibt keine Evidenz, keine Überprüfung, keine Möglichkeit der Überprüfung.
Was Sie nicht genannt haben, aber was kulturell ganz enorme Auswirkungen hat, das ist die menschliche Liebe.
Ja, auch das hat natürlich Vorstufe in der Tierwelt. Ich weiß nicht, was Liebe ist, also ist in der Definition.
Alle Lieder oben, Volksgut, alles ist beladen mit Liebeslieder.
Ja gut, also wir können das gerne hinzufügen, als Gegenteil zum Hass, der dann aber auch spezifisch menschlich ist. Nicht, dass jemand anderen ein Leben lang mit Hass verfolgt, also das gibt bei Rottweilern meines Wissens nicht. Oder bei Löwen ist das wurscht, ein Löwe tötet ja nicht aus Hass, sondern nur, wenn er Hunger hat. Aber da können wir dann auch menschliche Abgründe ausleuchten. Kein Tier ist so grausam, wie der Mensch sein kann, abgesehen von Schimpansen vielleicht. Die ganzen Horrorgestalten der Tierwelt, der weiße Hai und der sibirische Tiger und der böse Wolf, die sind alle harmlos, denn wenn die getötet haben und töten, dann haben sie keine Lust, das Objekt irgendwie zu quälen, die wollen das nur aufreißen und fertig. Aber Folterungen und Quälereien unterschiedlichster Art, das sind dann Merkmale des Menschen. Kein Tier hat eine Folterkammer eingerichtet, wo es andere Artgenossen oder andere Vertreter anderer Arten monatelang quälen möchte. Bitte?
Unter dem Vorwand der Liebe.
Sogar das, ja, also das geht ja schon dann sehr weit, aber wir haben ja noch, die Vorlesung ist ja noch nicht zu Ende, wir haben ja noch. Was meinen Sie, Spinnen?
Aber die
hassen die Opfer doch nicht. Die haben halt keine andere Möglichkeit, um die zu fangen. Wenn eine Spinne könnte, würde es anders machen, effektiver wahrscheinlich. Einfach sofort auffressen und fertig und nicht warten, bis da sich irgendwas im Netz verfängt. Ich meine, das ist wohl klar, dass also die Fähigkeit zu hassen, und zwar so weit, dass ich dann andere, sogar Menschen, die mir nichts getan haben, bitte wieder Drittes Reich und Stalinismus und all diese Schweinereien, dass da Menschen zusammengepfercht werden, monatelang gequält und dann am Ende vergast werden und so weiter, das ist von keinem Tier bekannt. Nicht? Da sind Tiere vergleichsweise völlig harmlos. In Vorstufen, das gibt es bei Schimpansen, das sind dann schon welche von uns. Da hat man dann schon beobachtet, dass zwei einen Unterlegenen, auch das sieht auf dem drauftrampeln. Wird ein Löwe nicht tun. Löwe zubeißen, aus, wieder schlafen legen. Der hat keine Lust, den weiter zu quälen.
Schimpansen machen ja auch Überfälle.
Auf alle Gruppen und töten die Jungtiere. Da gab es damals, in den 60er Jahren schon, oder jedenfalls schon vor Jahrzehnten, das große Erschrecken von der Frau Jane Goodall, die große Schimpansenforscherin, die hat das nicht geglaubt damals, dass da zwei Schimpansengruppen in Afrika einander wirklich bekriegt haben. Lange Zeiten nur systematisch bekriegt, bis die eine Gruppe praktisch ausgerottet war. Was man dann bei Menschen als Völkermord oder Genozid bezeichnet, das haben die schon in Ansätzen entwickelt. Also Folterkammern haben sie nicht, also da ist jedenfalls bisher keine bekannt. Oder Burgverliese und so weiter.
Ja, und könnte man nicht das abstrakte Denken?
Bitte?
Das abstrakte Denken als
Einzelpunkt? Ja, das fügt sich in das ein, was wir gesagt haben. Abstrakt kann ich mir natürlich sehr vieles vorstellen, was weit über das Reale hinausgeht. Wir werden später noch sehen, es gibt also auch nicht nur den Unterschied rational in unserer Erkenntnisgewinnung, auch dann den Mesokosmos, die Welt der mittleren Dimensionen, in der wir im Alltag leben, und dann den Makro- und Mikrokosmos, die weit darüber hinausgehen. Die wir dann nur noch abstrakt messen können, mit Begriffen umschreiben können, wie Lichtjahre und so weiter, die sich unserer Anschauung völlig entziehen. Aber wie gesagt, ich bitte um Geduld, wir haben noch 2 Monate Zeit. Gut, das wäre es dann mit Ihren Ergänzungen im Wesentlichen, was unser Rationales, unsere Vernunft ausmacht, unsere rationalen Fähigkeiten ausmacht, fast immer natürlich mit der Nebenbemerkung, in Ansätzen gibt es das auch bei anderen Lebewesen und natürlich immer auch mit der Nebenbemerkung, das Rationale ist nicht strikt abgehoben vom Ratiomorphen. Das ist nicht nur so bis hierher. Also Ratiomorph, nur der Vernunft ähnlich. Ab jetzt, genau da, dieser Millimeter, da beginnt die reine Vernunft. So einfach ist das sicher nicht. Gut, das nächste ist, okay, ein kurzer Einstieg, geht sie heute noch aus. Das nächste, was uns da länger beschäftigen muss, ansatzweise war die ganze Zeit ja schon auch zum letzten Mal drüber die Rede, kognitive Fähigkeiten der Tiere. Die evolutionäre Erkenntnistheorie geht davon aus, wie schon gesagt, dass unsere Erkenntnisfähigkeiten nicht vom Himmel gefallen sind, in der Evolution sich allmählich entwickelt haben, gewissermaßen graduell, im Laufe der Evolution immer komplexere kognitive Mechanismen aufgetreten sind, die dann eben bei Menschen in ganz spezifischen Formen auftreten. Eine, wie gesagt, naturalistische Theorie, auch unser Erkennen und Denken, sogar in seinen ganz komplexen Formen, hat letzten Endes natürliche Ursachen und fiel nicht vom Himmel. Daher sind wir gut beraten, wenn wir uns anschauen, was können eigentlich nun Tiere, können wir aus deren kognitiven Leistungen etwas lernen? Wenn ja, was? Zweierlei zur Einführung. Charles Darwin sagte sinngemäß, wer einen Pavian versteht, macht mehr für die Philosophie als die meisten Philosophen. Der Punkt ist der, anstatt abstrakt darüber nachzudenken, was ist das Denken überhaupt, was ist die Vernunft, was ist der Verstand, was ist rational, nicht rational, schau mal, was können unsere Verwandten, auch weitere Verwandten, können wir daraus was lernen? Der kanadische Wissenschaftstheoretiker argentinischen Ursprungs, Mario Bunge, eine erstaunliche Figur, und der ist jetzt, er war glaube ich im September 93 Jahre alt und ist nach wie vor aktiv. Er ging auch nie in Pension, soweit ich gehört habe, hält immer noch Vorträge. Mario Bunge hat vor vielen Jahrzehnten in einem seiner unzähligen Bücher über das Leib-Seele-Problem in dem Fall geschrieben, wer etwas über unseren Verstand, unser Bewusstsein und so weiter lernen möchte, soll sich nicht mit Computern beschäftigen, sondern mit Tieren. Denn mit den Tieren sind wir verwandt, mit Computern nicht. Ich zitiere das deswegen, weil es heute durchaus eine Strömung gibt in den Kognitionswissenschaften, sich also mit artifizieller Intelligenz zu beschäftigen, mit künstlicher Intelligenz, das ist legitim, auch interessant, nur für unser Erkennen, für unsere Denkleistung, zeigen uns Computer nichts. Wir sind mit denen, wie Bunge richtig sagt, nicht verwandt, sie sind unsere Produkte. Es gibt sogar nebenbei gesagt Leute, die schon, wir sind in unserer Ethik- und Moralphilosophie im menschlichen Bereich noch immer in den Kinderschuhen und schon gibt es einige, die meinen, wir müssen unsere Ethik auf Maschinen ausdehnen, auf Computer. Also bitte, da mache ich nicht mit, denn der Computer hier, oder was immer das auch sein mag, oder wenn hier ein Laptop stünde, schaltet den aus und Schluss. Wo ist eine Frage der Moral? Ich kann es nicht beim Fenster hinauswerfen. Die Frage der Moral gibt es ja allenfalls dann, wenn ich unten jemanden treffe mit dem Computer und der dann stirbt. Aber der Computer, das ist eine Maschine, nicht? Die natürlich vieles kann, kein Zweifel, gewaltiger Speicher, aber davon Moral zu reden, dass wir verantwortlich sind wie Computer, nein, da eher Verantwortung gegenüber Schweinen, Rindern, Hühnern und so weiter, nicht gegenüber Computern. Das als einleitende Bemerkungen zum Thema, also kognitive Welten der Tiere. Dann, wie schon angedeutet, eine methodologische Frage. Ich muss natürlich vergegenwärtigen, wann immer wir Tiere beobachten und irgendein Verhalten beobachtet zu haben glauben, müssen wir eine gewisse Vorsicht obwalten lassen, weil wir haben es ja vorhin gesagt, bewertende Lebewesen sind und uns auch leicht in die Irre leiten lassen und oft auch natürlich dazu tendieren, Tiere zu anthropomorphisieren, unsere Eigenschaften in Tiere hineinzulegen, obwohl diese Eigenschaften dort vielleicht nicht einmal sind. Daher geht der Verhaltensforscher in der Regel so vor, wenn er es sehr, sehr vereinfacht gesagt, wenn er bestimmte höhere und Anführungszeichen Leistungen von Tieren untersucht, dass er erstens das Experiment möglichst oft wiederholt, bei vielen Angehörigen derselben Spezies können die das auch oder können sie diesen Abwandlungen. Und dass er zweitens versucht, Abstand zu nehmen von seinen eigenen, das ist nicht einfach, schwierig, von seinen eigenen Ideen dazu oder Vorurteilen schon. Und dass er vorsichtig ist, und drittens, mit der Schlussfolgerung, ach, das ist genauso wie bei Menschen. Natürlich hat der Analogieschluss seine Berechtigung überall in den Wissenschaften. Ich beobachte zwei oder drei verschiedene Dinge, Verhaltensweisen, erkenne bestimmte Ähnlichkeiten und schließe dann auf ihren gemeinsamen Ursprung. Das ist im Großen und Ganzen legitim, kann aber auch gründlich in die Irre führen. Man muss auch dann Alternativen ins Auge fassen oder sich fragen, gut, ja, wie sonst kann ich denn dieses Verhalten erklären? Wenn ein Schimpanse, eine Geschichte, ich habe sie glaube ich schon erzählt, aber sie passt hier wieder, zwei Schimpansen haben immer wieder Konflikt gehabt, da wurde beobachtet, eines Tages hinkte der eine, dann dachten die Wärter, das macht der hat ihn wohl geschlagen, der andere, immer wieder gab es da Konflikte, ne? Und dann ging der Hinkende an dem Größeren vorbei, ziemlich weit weg, hat sich umgedreht und dass der nicht mehr in Sichtweite war, ist er weitergegangen. So, jetzt das ist, was ich methodisch sagen wollte. Was für eine andere Erklärung bitte bieten Sie mir dafür an als die, dass dieser Schimpanse taktisch getäuscht hat? Nicht einfach täuschen, wie es in der Natur vorkommt, dass sie Blätter verfärben und sowas. Taktische Täuschung. Ja? Die bewusste Irreführung des Rivalen. Und der Glaube gewissermaßen, ja, also einem Verletzten tut man nichts mehr. Obwohl bei Schimpansen, wie gesagt, das ist nicht so. Aber es gibt so, auch unter Menschen, zumindest denjenigen, die einigermaßen sozial intelligent sind, die ungeschriebene Forderung, ich darf niemanden, der sowieso schon am Boden liegt, auch noch treten. Gut. Wie gesagt, wenn Sie eine andere Erklärung haben als die, dass der Schimpanse taktisch getäuscht hat, bin ich gern dafür empfänglich. Oder wenn Sie Hunde beobachten, Katzen, was auch immer, und die bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen, meine Katzen wieder, nicht, das ist immer wieder dasselbe Ritual, wenn die Schüsseln leer sind, da kommt der Kater, ist meistens hungriger als die Katze, die ist auch größer, wenn ich da am Schreibtisch sitze, die umkreist mich 3 oder 4 Mal, dann läuft er zur Schüssel. Wenn ich nicht reagiere, kommt er wieder und kreist mich noch einmal. Ja, wie soll ich das anders erklären, als dass der mir unter Anführungszeichen sagen möchte, bitte, die Schüsseln sind leer. Es bietet sich keine andere Erklärung an. Das heißt, in solchen Fällen haben wir dann die Berechtigung zu sagen, gut, wir haben da nichts in das Tier hineinprojiziert, zumal, wenn sie so ein Verhalten immer wieder wiederholt, die Schüssel ist leer, der Kater umkreist mich, also wieder Hunger haben. Und er scheint auch zu wissen, auch ganz interessant, nicht, also, dass das irgendeine Wirkung haben wird, das Umkreisen. Wenn er ganz hungrig ist und merkt, das Umkreisen hilft nicht, ich lese immer noch Kant, dann stoßt er mich mit der Schnauze gegen den Schienbein. Dann wird er schon etwas deutlicher. Nicht? Irgendwann begreife ich natürlich, was er möchte. Also das ist, wie gesagt, das methodologische Bemerken und der Vorwarnung, wenn wir kognitive Kapazitäten im weitesten Sinne von Tieren untersuchen, muss man immer die Gefahr beseitigen, dass wir irgendwas in die Tiere hineinlegen, das die vielleicht gar nicht haben. Das ganze Gebiet ist...
Wie können wir das so unterscheiden zwischen so einem Fehlschluss und einem berechtigten Schluss, zum Beispiel einem Analogieschluss, oder wenn wir was in ein Tier hineinprojizieren, wo kann man dann sozusagen, wie kann man objektivieren, ob das jetzt berechtigt
also, ist? Um bei meinem Kater zu bleiben, nachdem ich das Verhalten, ja, der alte Hund hätte ich fast gesagt, ist ja schon 14 Jahre alt, nachdem ich das lang genug beobachte, also das kann ich nur so interpretieren, da ist auch die Langzeitwirkung entsprechend gegeben. Und wenn das so das erste Mal gesehen hat, was will er jetzt eigentlich? Da hätte ich noch nicht viel sagen können. Bitte.
Ich hatte auch einen Kater, bis, also 17 ist er geworden, und ich habe anfangs, er ist immer gekommen und hat mich auf die Hand geklopft, also ganz am Anfang wusste ich nicht, was er damit wollte, ja. Aber durch längere Zeit, ich wusste genau, er wollte, ich habe ihm ein Spielzeug gebastelt, er wollte spielen. Ja?
Aber da sehen Sie auch die Unterschiede individuell in der Tierwelt bei der gleichen Spezies. Nicht? Mein Kater, der umkreist mich, Ihr Kater macht das anders. Ja. Und es mag andere Katzen geben, die stellen sich auf die Hinterbeine vielleicht, um darauf hinzuweisen, da möchte ich was fressen. Also da sieht man schon wie auch Individualität, wir kommen darauf noch zurück. Wir haben zum letzten Mal gesprochen von arteigenem Verhalten. Also ganz einfach, das Verhalten jeder Art, das spezifisch ist. Das aber umso breiteres Spektrum entwickelt, je mehr Individualität und Lernfähigkeit die Tiere haben. Regenwürmer werden nicht viel anderes können, als in der Erde herumkriechen. Sie werden nicht lernen, für uns aufmerksam zu machen, dass irgendwas leer ist, dass sie irgendwas wollen. Da lässt das gesamte Nervensystem und so weiter nicht zu. Hingegen kann das arteigene Verhaltensrepertoire beim Individuum entsprechend lernen und so weiter, Dressur etc. erweitert werden durch individuelle Leistungen. Ich habe ja auch schon erzählt von dem Dackel im Burgenland, der da eine Einwegflasche ständig geworfen hat. Das hat kein anderer Dackel wahrscheinlich jemals gemacht. Das hat der, welchen Grund dahinter, wer es nie erfahren, der ist schon längst tot. Was er da wollte, der hat das gemacht. Aber wie gesagt, je komplexer, je flexibler eine Tierart ist, umso größer auch die Individualität und umso höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Individuen etwas machen, was dann auch überraschend sein kann. Das hat noch kein Individuum von dieser Art gemacht. daher wieder unterschieden, das auch methodisch gesprochen gewissermaßen nebenbei, zwischen der Ethologie als vergleichender Verhaltensforschung, die sich bemüht, möglichst allgemeine Gesetzmäßigkeiten, allgemeine Muster im Verhalten einer Art zu finden, und einer Tierpsychologie, wie früher das ganze Gebiet bezeichnet wurde, die Augenmerk auf individuelles Verhalten richtet. Das sind dann primär Haustiere oder auch Zoo- und Zirkustiere, von denen eines irgendetwas macht, was die anderen nie gemacht haben. Individualpsychologie könnte man fast sagen. Da habe ich vor kurzem gehört, ich habe das nicht überprüft, ich habe da auch nicht näher nachgeschaut, wie weit das stimmt. Da soll sogar jemand von der Universität Wien daran beteiligt sein. Und das in Südkorea hat ein Elefant etwas gesagt. Sie werden davon vielleicht gehört haben. Das kann irgendwas. Wie gesagt, ich habe es nicht überprüft, ich habe nicht gehört, was der gesagt haben soll. Ich habe es eher leider nur nebenbei mitgekriegt. Es kann natürlich sein, dass ein Elefant unter allen tausend Elefanten, indischen Elefanten, die es nun gibt, plötzlich eine Fähigkeit entwickelt, durch Zufall oder wie auch immer, die kein anderer seiner Artgenossen bisher entwickelt hat. Der kann sogar ein Wort sagen und nachahmen. Das gehört dann nicht zum Verhaltensrepertoire des indischen Elefanten, sondern kennzeichnet nur das betreffende Individuum. Ich habe zum letzten Mal ja auch schon darauf hingewiesen und betont, es gibt bei Menschen eine ungeheure Plastizität. Nicht? Es gibt Leute, die können die Zahl 2834 mit 3870 im Kopf multiplizieren. Das sind einmalige Fähigkeiten, die allermeisten von uns können das nicht. Das gehört auch nicht zu unserem allgemeinen Verhaltens- bzw. Denkrepertoire. Man kann sagen, das wollte sehr, sehr problematisch ausgedrückt ist, von unten nach oben, wenn man den Stammbaum der Tierwelt sich anschaut, so wie im klassischen Sinne etwas idealistisch immer wieder gezeichnet wurde, dann wird also ganz unten die Einzeller und dann kommen also immer kompliziertere wirbellose Insekten und so weiter, dann ganz oben die Wirbeltiere, unter denen dann ganz oben dann Vögel und Säugetiere. Wenn man dieses Bild gebrauchen möchte, dann kann man sagen, dass von unten nach oben die Komplexität und die Leistungsfähigkeit von Nervensystemen, Gehirnen und so weiter immer größer wird. Und für uns sind natürlich interessant diejenigen kognitiven Fähigkeiten, die dann sozusagen weiter oben stehen. Ob man bei einer Weinbergschnecke, nicht, wenn Sie eine Weinbergschnecke, die aus ihrem Haus hervorschaut, wenn sie da mit einem Zweig ganz kurz den Kopf berühren, dann wird die den Kopf natürlich sofort ins Haus zurückziehen. Ob man da schon von Kognition reden möchte, ist eine Geschmackssache. Eines geht sich heute noch aus, ja, 3 Minuten. Ein Beispiel, und Sie können zum Hause drüber nachdenken, wir werden dann zunächst einmal etwas vertiefen. Dieser Hörsaal, Sie zweifeln nicht, dass der objektiv gegeben ist, dass den irgendwann jemand gebaut hat vor Jahrzehnten und dass hier sich viele Gegenstände befinden. Und dass der Hörsaal dazu dient, Seminare und Vorlesungen abzuhalten. Gut. Jetzt kommt aber hierher ein Mensch, ein Eingeborener aus Papua-Neuguinea, der, ohne dass er unterwegs vorbereitet worden wäre, zum ersten Mal in seinem Leben einen Hörsaal sieht. Der wird sich wundern. Ich frage mich, wieso sind da, essen die alle hintereinander, sitzen die hintereinander beim Essen, oder warum sind da die Bänke so? Was soll das hier? Was ist das da? Der würde, das ist der Punkt, diesen Hörsaal völlig anders wahrnehmen. Er wäre erstaunt wahrscheinlich. Dann haben wir als nächstes Lebewesen, ist weit weg von unserer Spezies schon, einen Hund, wenn der da jetzt hereinkäme. Was wäre für diesen Hund überhaupt in diesem Hörsaal interessant? Hunde können nicht so gut Farben sehen wie wir Menschen. Sie sind zwar nicht ganz farbenblind, wie man die meiste Zeit glaubte, sie können gewisse Farbtöne unterscheiden, aber das ist nicht so wichtig für sie. Sie sind geruchsorientiert. Für einen Hund, es gibt so viele Gerüche, die da auf ihn einströmen, das können wir Menschen uns gar nicht vorstellen. Wir sind Augentiere, wir nehmen Farben wahr und so weiter. Ja, für einen Hund wäre interessant, zu erriechen, was war da vorher. Der würde hier überall herumschnuppern, könnte vielleicht verdächtige Spuren finden, würde mit aller Wahrscheinlichkeit da und dort an einem Tischbein sein eigenes Hinterbein heben, zwecks Reviermarkierung. Und interessant wäre, falls irgendeiner von Ihnen da Essensreste hinterlässt oder vergisst, seine Wurst mitzunehmen. Das wäre für den Hund sehr interessant. Alles Übrige wäre für den Hund überhaupt nicht wahrnehmbar und wenn wahrnehmbar, völlig uninteressant. Und dann kommt eine Fledermaus hereingeflogen, die würde den Hörsaal völlig anders wahrnehmen. Die hat völlig andere Sinnesorgane, orientiert sich über Echoorientierung, stößt hochfrequenzige Laute aus und berechnet dann den Zeitabstand vom Ausstoßen des Lauts zum Zurückkommen des Echos. Eine verrückte Geschichte eigentlich. Also für die wäre dieser Hörsaal völlig, völlig anderes. Und da kommt eine Stubenfliege hineingeflogen. Die Stubenfliege würde erstens hier keine räumlichen Unterschiede machen. Sie wissen, Fliegen können hier auf der Ebene so herumkriechen, an der Wand entlang, am Plafond genauso. Für die wäre das nicht oben, unten, links, rechts und so weiter. Interessant wäre für sie nur, ob irgendwo kleine Bröseln auf einer Bank liegen. Das Bild stammt von dem alten Biologen Jakob von Uexküll. Also alt, der lebt nicht mehr. Der ist, wenn ich das irgendwo aufgeschrieben habe, ja, 1864 bis 1944, ein baltischer Baron, der Schwierigkeiten hatte mit der Evolutionstheorie Darwins. Als Biologe, Lorenz pflegte das damit zu erklären, baltische Barone stammen nicht von Affen ab. Jedenfalls verdankt wie Uexküll eine interessante Ansicht. Das Beispiel, das ich soeben genannt habe, habe ich etwas abgewandelt aus einem seiner Werke, nämlich, dass alle Tiere, jede Tierart, so auch der Mensch, in einer ganz spezifischen Umwelt lebt. Also nicht einfach die Umwelt, sondern jedes Tier hat, wie zum Beispiel, also Uexküll hat nicht den Hörsaal genommen natürlich, aber ein Wohnzimmer, das können Sie auch nehmen, wie Sie wollen. Was bleibt oder wie nimmt eine bestimmte Art, wir nehmen Angehörige einer bestimmten Art, ein und dasselbe Zimmer wahr? Also die Umwelt dieses Hörsaals, wenn man bei dem Beispiel bleiben möchte, ist für die vier erwähnten Arten einen unserer Artgenossen, aber nicht von der Universität Wien, sondern aus Papua-Neuguinea, für einen Hund, bitte möchte den Menschen da nicht etwa diskriminieren, für einen Hund, für eine Fledermaus und eine Fliege ist dieser Hörsaal eine ganz andere Umwelt. Gut, soweit also zur Einführung in das Thema kognitive Leistungen oder Fähigkeiten der Tiere, womit wir uns dann zum nächsten Mal noch genauer beschäftigen werden. Ich danke für Ihr Interesse, bis nächsten Mittwoch.